Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag. Mein Name ist Larissa Bender. Ich bin Arabisch-Übersetzerin und ich habe die Ehre und die Freude, heute zwei Autoren aus Syrien vorzustellen, die ich beide übersetzt habe, Riyas El-Matun, hier zu meiner Rechten direkt, und Hamed Aboud, hinten auf der rechten Seite. Und zwischen den beiden sitzt Thomas Heine, der die heutige Veranstaltung dolmetschen wird. Wenn ich spreche, dolmetscht, da macht der Flüsterdolmetschen, ansonsten müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen für die Übersetzung. Diese Veranstaltung heißt Inside Nahost und ist Teil einer Reihe, die das Netzwerk der Literaturhäuser zusammen mit der KfW-Stiftung ins Leben gerufen haben. Das war eine Idee, ich glaube, von den Schweizer Literaturhäusern, die arabische Literatur ein bisschen unterstützen wollte. Und es gab dann ursprünglich mal die Idee, eine Anthologie rauszubringen mit Texten aus dem Arabischen, übersetzten Texten von arabischen Autoren und Autorinnen, hauptsächlich jungen Autoren und Autorinnen. Das hat sich dann als etwas komplizierter erwiesen als vorgestellt, und deswegen gibt es jetzt mehrere Veranstaltungen in 8 oder 9 Städten, Veranstaltungen mit Autoren, Autorinnen aus der arabischen Welt. Und das ist jetzt, glaube ich, die Auftaktveranstaltung davon. Ich freue mich sehr, Riyas El-Matun und Hamed Aboud hier zu begrüßen. Mit Hamed Aboud, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Von ihm habe ich ein Gedichtband übersetzt, der bei dem Schweizer Verlag Pudel und Pinscher rausgekommen ist. Erstens mal ist der Name wunderbar, schön. Als die mich angefragt haben, habe ich sofort Ja gesagt. Bei so einem Verlag kann man nicht Nein sagen, bei so einem Namen. Vor allem ganz besonders ist aber, dass die Texte arabisch und deutsch veröffentlicht wurden. Also zweisprachig ist dieser wunderbare Band. Und Hamed Aboud hat sehr viele Veranstaltungen schon gemacht im letzten Jahr. Ist überall hingegangen und hat gesagt, ich möchte gerne lesen. Und die Leute waren so begeistert von ihm und von den Texten und haben ihn eingeladen. Riyas El-Matun, der Band ist jetzt ganz frisch rausgekommen bei Arche. Und es ist jetzt unsere erste Lesung zusammen. Riyas El-Matun und Hamed Aboud kommen beide aus Syrien. Heute ist der 15. März und heute ist der 7. Jahrestag der syrischen Revolution. Wer sich ein bisschen auskennt mit Syrien, wer sich ein bisschen interessiert für Syrien, weiß, wie schrecklich die Situation dort zurzeit ist. Seit 7 Jahren wird sie immer noch schrecklicher und schlimmer. Bei mir auf meiner Facebook-Line tauchen mittlerweile verstärkt junge Bilder von jungen Männern auf, meistens Männern, manche Frauen, die getötet wurden in der Ostruta, östlich von Damaskus, aber auch in Afrin. In Afrin bombardieren die türkische Armee, in der Ostruta bombardieren die Russen und die Syrer. Und auch in Idlib, aber auch in den anderen Regionen ist es wirklich sehr schlimm. Riyas El-Matun ist Palästinenser. Er ist aufgewachsen in Damaskus im Flüchtlingslager Yarmouk. Und Hamed Aboud kommt aus Deir ez-Zor. Das ist im Nordosten Syriens. Hamed ist vor 3 Jahren nach Österreich gekommen, mittlerweile sind es 4 Jahre, die Zeit vergeht so schnell. Er ist über die sogenannte Balkanroute gekommen. Hamed hat in Syrien schon ein Gedichtband veröffentlicht, war aber eigentlich Telekommunikationsingenieur und hat auch gearbeitet in dem Bereich. Aber die meisten Autoren und Autorinnen in Syrien sind Ingenieure oder Ärzte, müssen irgendeinen anständigen Beruf ausüben. und können dann nebenbei schreiben. Und er hat dann hier sehr schnell weitergeschrieben. Riaz al-Matun, wie gesagt, ist Palästinenser aus Syrien und lebt schon seit 2008 in Schweden, in Stockholm. Er ist 2008 vor dem Regime geflohen, ist ein Schriftsteller, ein Dichter, hat schon 4 Bände, Gedichtbände veröffentlicht und es gibt sehr viele Übersetzungen schon in viele verschiedene Sprachen. Er hat eine sehr schöne Website auch. Es ist ein bisschen durcheinander, aber da muss man sich so ein bisschen durchklicken. Ästhetisch sehr, sehr schön aufgemacht. Ich glaube, du hast auch eine Website mittlerweile, die ist auch sehr schön, ja, muss man sagen. Genau. Ich würde euch bitten, angesichts der Situation, der wirklich schrecklichen Situation, ganz kurz ein bisschen was von bitten zu erzählen, wie ist es in Deir ez-Zor, wie ist es in Yarmouk. Yarmouk ist ein Stadtteil von Damaskus. Man sagt immer das Palästinenserlager, weil die Palästinenser, die 48 und 67 aus Israel, Palästina wegen Israel geflohen sind, dort gelebt haben, dort leben bis heute. Er hat sozusagen innerlich eine doppelte Identität und jetzt auch noch die schwedische dazu. Also er hat sozusagen 3 Identitäten. Wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, was das bedeutet. Kannst du kurz sagen, wie ist die Situation in Yarmouk? Leben deine Eltern da? Hast du Familie da? Yarmouk ist abgeschnitten schon lange vom Regime. Wie ist die Situation kurz?
مساء الخير. الوضع في اليرموك لا يختلف عن الوضع في باقي سوريا. أنا أمي سورية من درعا وأهلي حاليا موجودين في مدينة درعا, في المدينة التي بدأت فيها الثورة. اليرموك تعرض لما يتعرض له باقي المناطق السورية من قصف من قبل الرجيم النظام. وما يحزنني هو ليس موت السوريين بهذا الشكل, ولكن ما يحزنني هو صمت العالم تجاه هذه المقتلة التي تحدث في سوريا, وهو ما يذكرني بما حدث في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية, خلال قتل اليهود وما حدث لاحقا في كوسوفو وراواندا وفي كل مناطق العالم التي حدثت فيها المقتلة.
Ja, das, was derzeit im Flüchtlingscamp Yarmouk passiert, ist nichts anderes als das, was auch in anderen Teilen Syriens passiert. Zum Beispiel, was auch in Dara passiert ist. Dara ist die Stadt, aus der meine Mutter kommt und in der damals die Revolution ausgebrochen ist. Wie gesagt, in Yarmouk passiert das, was in anderen Regionen auch passiert, dass zum Beispiel das syrische Regime die Städte bombardiert. Und was mich wirklich traurig macht, ist nicht nur der Tod der vielen Syrerinnen, sondern vor allem auch die Stille der Welt angesichts dessen, was in Syrien vor sich geht und was ja quasi eine Wiederholung von Gräuel ist, die wir zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg bereits gesehen haben. Aber im Zweiten Weltkrieg und in Bezug auf den Holocaust, aber auch später zum Beispiel im Kosovo.
And وما أستطيع أن أراه في هذه الأيام العصيبة هو أنني بدأت أفقد جذوري في أوروبا, لأنني فقدت دمشق. فقبل عدة سنوات كنت أنتمي تماما إلى مدينة ستوكهولم, وحين كنت أشعر في التعب كنت دائما أتذكر أن دمشق في الخلفية في الباكراوند وأنني سأعود إليها. عندما وجدت أن العالم صامت تجاه تدمير دمشق والناس والذكريات التي أنتمي لها, بدأت ستوكهولم تهرب من بين أصابعي وبدأت أفقد التوازن, فبدأت بالسفر المتواصل لدرجة أنني لا أذهب إلى السويد إلا مرة كل شهر أو شهرين في ليلة واحدة, والباقي هو ترحال متواصل لكي أدفع المشكلة إلى الأمام وكي لا أواجه نتائج الحرب.
Was ich angesichts der derzeit schlimmen Tage sagen kann, ist, dadurch, dass ich Damaskus verliere, verliere ich nicht nur Damaskus, sondern verliere auch sozusagen meine Wurzeln hier in Europa, also den Halt in Europa. Vor Jahren oder für Jahre war Stockholm für mich so etwas auch wie ein sicherer Hafen. Und ich hatte da Wurzeln, aber in dem Moment, als Damaskus zerstört wurde, konnte ich nicht mehr Trost darin finden, darüber nachzudenken, dass ich irgendwann nach Damaskus zurückkehren könnte, zum Beispiel, wenn es mir in Stockholm nicht so gut ging. Und dadurch habe ich im Laufe der Zeit jetzt auch mein Gleichgewicht verloren und muss gucken, dass ich die Situation, die immer schlimmer wird, etwas vor mir herschiebe, um die Probleme nicht bearbeiten zu müssen.
Kannst du ganz kurz sagen, hast du Kontakt jetzt noch zu, hast du Familie noch in Jarmuk? Hast du Kontakt ständig zu Freunden und Familie?
طبعا لدي اتصالات وهي تكمن هنا تكمن المشكلة أن تكون تعيش حياة طبيعية وتتمتع بالرفاهية التي توفرها بلد مثل السويد وفي نفس الوقت أهلك يعيشون تحت القصف ومحاصرين من نظام يقطع عنهم الماء والكهرباء وأنت تعيش في بلد يحتوي على 100,000 بحيرة من الماء العذب وأمي تخبرني عبر الهاتف أنها عطشانة وهذا التناقض الرهيب في الحياة الذي يجعلني أشعر أنني تخطيت حاجز الشيزوفرينيا لدرجة أنني بدأت أفقد صلتي مع الأصدقاء الكتاب السويديين لأنهم ببساطة إن سألوني كيف حالك سوف يسقط كل شيء وسوف أتذكر كم أن حالي سيء رغم أنني أعيش في حياة مرفهة ولكن كيف تستطيع أن تقوم بالتوازن بين حياتك المرفهة وحياة أهلك تحت القصف وخاصة أني فقدت أخي بالقصف من النظام السوري قبل سنة ونصف وأخوالي الاثنين بطلقة قناص أحدهما وأحدهما بقصف طيران الروسي وكمية ضخمة من الأقارب والأصدقاء فهذا التناقض جعلني أخسر صلة الوصل بيني وبين الناس الآخرين لأننا نعيش بحياة مختلفة صحيح أننا نعيش كلنا في ستوكهولم ولكن هم يعيشون حياة تماما تختلف عن الواقع الذي أنا أعيشه
Ja, natürlich habe ich noch Kontakte dahin, nach Jarmuk, zu Familien und Freunden. Und genau das ist auch eins meiner Probleme, denn ich lebe in Schweden, es geht mir gut, ich lebe ein normales Leben, ein Leben im Schweden, das durch Wohlstand gekennzeichnet ist. Und zur gleichen Zeit sind Familie und Freunde in Syrien einem Bombardement ausgesetzt und sie haben kein Wasser und kein Strom. Und wie gesagt, ich bin in Schweden, dort gibt es Wälder und Seen und dann sagt mir meine Mutter am Telefon, dass sie Durst hat. Und das ist natürlich für mich eine ganz, ganz, ganz schwere Lage und führt auch zu so einer Art, man könnte sagen, schizophrenen Zustand, in dem ich mich dann befinde. Und gleichermaßen verursacht es auch Probleme mit meinen schwedischen Freunden, zum Beispiel mit den Autoren und Autorinnen, mit denen ich befreundet bin. Sie fragen mich, wie es mir geht und mir geht es dann eben nicht gut. Und ihnen stellt sich dann die Frage, warum? Du bist ja in Schweden. Hier gibt es alles, was man braucht. Warum geht es dir schlecht? Und ich muss gleichzeitig sagen, mein Bruder ist vor anderthalb Jahren durch Bombardements, durch russische Flugzeuge gestorben und viele weitere Familienangehörige und Freunde und Bekannte sind gestorben. Das heißt, was dort passiert, wirkt sich auch auf meine Verbindung zu meinen Freunden in Schweden aus. Wir leben einfach, obwohl wir im selben Land leben, in verschiedenen Welten.
Hamid, du kommst aus Deir-Zor, das ist im Nordosten Syriens. Die Situation ist ein bisschen anders. Die Stadt war mal zum Teil von IS besetzt und zum Teil vom Regime und einzelne Gruppen. Wie ist es jetzt dort?
المدينة دير الزور هي مدينة محطمة بالكامل مدمرة بالكامل لدرجة الدمار فيها يصل إلى 70% تقريبا. عدد كبير نسبة كبيرة من المواطنين في مدينة دير الزور نزحوا إلى خارج المدينة أو إلى خارج البلاد. الآن حاليا مع مرور السنوات في السنة السابعة فقدت التواصل الاتصال بهذه المدينة لأن كل يوم وكل شهر وكل سنة كنت أخسر الأصدقاء إما بالنزوح إلى خارج البلاد أو نتيجة الحرب لسجنهم أو لموتهم. لكن الآن أستطيع أن أقول أن الوضع فيها جدا سيء، هي مدينة مدمرة جدا، ولا أسمع من هذه المدينة إلا أخبار الدمار بالتقسيم بين إن كان القصف من الحكومة أو هجوم الجيش الحر أو القصف الروسي اللي كان في السنوات الماضية. فهي مدينة مهملة، صغيرة مهملة، لكن تختلف عن بقية المدن الكبيرة مثل حلب أو الشام أو حمص، وهروب الناس منها كان أكبر بكثير من بقية المدن.
Also über die Situation in Deir ez-Zor kann ich nur sagen, dass die Stadt absolut Zerstörung von absolut krassem Ausmaß ausgesetzt ist. Man kann sagen, dass 70% der Stadt zerstört sind. Sehr viele Bewohner haben die Stadt mittlerweile verlassen. Entweder sind sie in andere Städte gegangen oder auch außerhalb des Landes geflüchtet. Und ich muss sagen, dass jetzt nach ungefähr 7 Jahren, die der Krieg ja schon andauert, mein Kontakt zur Stadt nachlässt, beziehungsweise ich diesen verloren habe. Denn ich habe im Laufe der Zeit, Woche für Woche, Freunde in der Stadt verloren. Sei es dadurch, dass sie aus der Stadt geflohen sind, sei es dadurch, dass sie gestorben sind, beziehungsweise umgebracht wurden, oder sei es dadurch, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Die Stadt ist also insgesamt absolut zerstört durch russische Bombardements und auch die Bombardements des Regimes. Aber auch durch die Freie Syrische Armee wurden große Schäden angerechnet. Es ist ja eine kleinere Stadt und zum Beispiel im Vergleich zu Städten wie Damaskus oder Aleppo oder auch Homs ist sie ein bisschen anders und insgesamt sowieso auch vernachlässigt.
في رحلة لجوئي من سوريا بقيت 3 سنوات بالقرب من سوريا في مصر ودبي وتركيا. خلال 3 سنوات الأولى كان عندي أمل أن أعود إلى سوريا أو إلى دير الزور أو إلى حلب، مدينة التي درست فيها. كان والدي يحاول دائما الصمود في مدينة دير الزور، لكن بعد مرور 3 سنوات الأولى عندما اضطر والدي أن يترك المدينة لأن الوضع فيها أصبح جدا خطيرا ولا يحتمل انتقاله أو نزوحه من دير الزور إلى الشام، بشكل ما أفقدني توازن الأمل أو أفقدني الأمل بالعودة يوما ما. وفي هذه اللحظة عندما فقد هو مدينته التي تربى فيها وعاش فيها، قررت أن أبدأ رحلتي إلى أوروبا للبحث عن أمل من جديد كحركة أمان للابتعاد عن الحرب.
Die ersten 3 Jahre meiner Flucht war ich sozusagen noch in der Nähe von Syrien geblieben. Ich war in Ägypten, ich war in Dubai gewesen und dann auch in der Türkei. Und am Anfang dieser Fluchtzeit hatte ich noch Hoffnung gehabt, dass ich irgendwann nach Deir ez-Zor zurückkehren kann, die Stadt, in der ich studiert habe. Aber spätestens als dann mein Vater den Entschluss gefasst hat, nach einigen Jahren, dass auch er die Stadt verlassen wird und in Richtung Damaskus gehen wird, habe auch ich die Hoffnung auf die Rückkehr auch in späterer Zeit verloren. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nach Europa zu gehen, um da wieder ein bisschen Hoffnung zu finden und auch möglichst weit weg vom Krieg zu kommen.
Du hast das kleine Glück, was aber wirklich ein Glück ist, dass ein Teil deiner Familie in Europa ist, im Gegensatz zu der Mutter von Riaz. Was das heißt, zu schreiben, was das heißt, zu leben und zu schreiben unter solchen Bedingungen, wenn man die Hoffnung aufgibt, aufgegeben hat, jemals wieder zurückzukommen. Das Wort Watan, das Wort Heimat, kommt häufig in den Texten und Gedichten vor. Aber im Laufe der Jahre habt ihr beide die Hoffnung verloren, jemals wieder nach Syrien zurückkehren zu können. Was das heißt, unter solchen Bedingungen zu schreiben, wollen wir hören. Wir haben ein paar Texte mitgebracht. Vielleicht magst du anfangen mit dem Gedicht »Ich möchte einen Panzer fahren«. Hast du da diesen Text in Syrien geschrieben oder als du schon in Österreich warst? Ganz kurz, die beiden werden kurz auf Arabisch anlesen und ich lese dann den Rest.
للإجابة على بشكل قصير على السؤال بالنسبة لي أنا بدأت مع الشعر وكتابي الأول كان عبارة عن قصائد نثرية لكن بذكر فقدان الأمل كنت مضطرا لخلق أسلوب جديد يساعدني ويساعد أصدقائي المقربين على تجاوز الموت وتجاوز اللجوء وتجاوز خسارة الوطن لذلك اضطررت وجدت نفسي أبدأ في كتابة النصوص الساخرة التي تسخر من الموت كمحاولة لتفتيته إلى عناصره الأولية للاستطاعة لإكمال الحياة. القصيدة التي سوف أقرأها هي آخر قصيدة كتبتها قبل رحلتي إلى النمسا وهي كانت محاولتي الأخيرة لفهم الحرب. ومنذ 2014 لم أعد أكتب الشعر وإنما التزمت بالنصوص السردية الساخرة من الواقع الذي أعيشه.
ganz kurz noch auf die Frage einzugehen, bevor ich dann anfange zu lesen, möchte ich sagen, dass ich angefangen habe mit Lyrik, also Gedichte, aber als ich dann die Hoffnung verloren hatte während des Krieges, brauchte ich für mich selber ein neues Stilmittel, eine neue Methode, um sowohl mir als aber auch meinen Freunden zum Beispiel Hoffnung zurückzugeben angesichts des Todes, der überall um uns herum war, der Flucht und auch des Verlusts der Heimat. Deswegen fing ich an, auf sarkastische Art und Weise über den Tod zu schreiben und mich über ihn lustig zu machen. Und das Gedicht, das ich jetzt vorlesen werde, ist das letzte Gedicht, was ich vor Österreich geschrieben habe. Und es geht darum, den Krieg ein bisschen zu verstehen. Danach habe ich eben mich auf eher narrative Texte konzentriert, also ab 2014.
أريد أن أقود دبابة. لو أعرف كيف أقود دبابة لكنت استعرت واحدة من الأعداء أو الأصدقاء. الكل لديه دبابة سواي ولا أخذتك على متنها في فسحة تليق بهذه الحر لتشاهد الحياة كما يراها الجنود من فتحة الباب المستطيلة. لربما عذرتهم قبل أن تكفري بإلههم لتدمير كنيستك المفضلة. من فتحة الباب المستطيلة لم يروا الله فوق الكنيسة ولا رأوه أيضا في غرفة الاعتراف خلف الحائط الموشى بزحف العريش والخطايا، ولكنهم سمعوا عنه كلما صاح به أحدهم.
Ich möchte einen Panzer fahren. Wüsste ich, wie man einen Panzer fährt, dann liehe ich mir einen. Von Freunden oder von Feinden. Alle haben einen Panzer, außer mir. Ich würde dich einsteigen lassen für einen Ausflug, der sich ziemt für diesen Krieg, damit du, genau wie die Soldaten, das Leben durch die rechteckige Luke in der Tür sehen würdest. Vielleicht würdest du ihnen dann verzeihen, deine Lieblingskirche zerstört zu haben, kurz bevor du ihren Gott verhöhntest. Durch jene rechteckige Luke in der Tür sahen sie keinen Gott über der Kirche, noch sahen sie ihn im Beichtstuhl, hinter der mit Sünden und Wein verzierten Wand. Doch sie hörten von ihm, wann immer jemand seinen Namen rief. Sie zwangen ihn in die Herzen, und er kam mit Gewalt wieder heraus. Ich würde dich abholen, um mit dir gemeinsam über das Minarett zu klettern, das auf der Straße liegt. Ein Wunder hätten wir dadurch nicht vollbracht. Über das Minarett, das wie ein Indianer sein Ohr auf den Asphalt legte, um auf die Schritte jener zu lauschen, die herkommen, von weit her, und jener, die flüchten, weit fort. Wüsste ich, wie man einen Panzer fährt, so würden meine Geschwister um den Beifahrersitz neben mir streiten. Ich weiß, dass auch Panzer kein Dach mehr haben werden, so wie unsere Heimat kein Dach mehr hat. Wir entblößten das Haupt und die Brust und warteten auf das Echo der heftigen Gebete. Wie jeder, der besessen ist von Geltungsdrang und Sauberkeit, würde ich das Eisen meines Panzers glänzen lassen, auch wenn er nur geliehen wäre. Ich würde auch das Glas der rechteckigen Luke putzen für eine bessere Sicht und einen saubereren Krieg. Und für Märtyrer, die mit all ihren Muttermalen und ihrer echten Hautfarbe sterben. Ich möchte nicht, dass ein Hellhäutiger getötet wird, nur weil er, nachdem ich den Panzer zurückgab, durch die Scheibe dunkler wirkt, als er ist. Wir alle wollen, dass das Töten lauter und rein ist, mit drei Dimensionen und Absichten. Und wie jeder Besessene würde ich auch das Leichentuch durch das Panzerrohr hin und her ziehen, wie ein geschickter Schuhputzer. Einem rastlosen Krieg gebühren doch funktionierende Panzerrohre, ohne Lehm oder Vogelnester und ohne weiße Tauben darauf, die beim Zielen stören. Die Menschen sollen nicht sagen, seht mal, er hat uns durch seinen verrosteten Panzer unseren Krieg verdorben. Du liest dieses Gedicht sehr häufig und wirst auch immer wieder darum gebeten. Es ist ganz gut bei den Deutschen, bei deinem Publikum angekommen. Warum?
القصيدة هي قصيدة طويلة يعني نسبيا وفيها انتقالات من الواقع إلى الفانتازيا إلى التخيلات وتلخص الحرب من بدايتها إلى نهايتها وتعطي أسباب عديدة متخيلة للحرب ولنهايتها أيضا أعتقد أن النص وصل الكثير من القراء بسبب الصور المتباينة والمختلفة الموجودة في النص بالإضافة للغة العربية والصور المجازية الموجودة في النص بالإضافة إلى الشيء الذي أعتقد أنه مهم المقطع الأخير من القصيدة ونهاية الحرب المتخيلة.
Erstmal ist das Gedicht ja relativ lang, muss ich sagen. Und im Gedicht finden wir auch einige Übergänge oder ein Oszillieren zwischen Fantasie, Vorstellung auf der einen Seite und Realität auf der anderen Seite. das Gedicht fasst den Krieg im Grunde von Anfang bis Ende zusammen. Und es kommen auch viele Gründe im Gedicht vor, die ich mir selber ausgedacht habe, die für Gründe für den Krieg und auch Gründe für ein Ende des Krieges. Und ein Grund für den Erfolg des Gedichtes ist meiner Meinung nach, dass im Text sehr viele verschiedene Bilder und Metaphorien hervorgerufen werden, die natürlich auch im Arabischen besonders wirken. Und letzten Endes ist wahrscheinlich ein weiterer Faktor für den Erfolg dieses Gedichtes eben, dass es auch ein Ende des Krieges denkbar macht, auch wenn dieses Ende nur von mir vorgestellt ist oder ausgedacht.
Ich muss mich entschuldigen, ich habe jetzt zweimal Gedicht gesagt, dann hast du es übernommen und du es übernommen, aber eigentlich sagst du ja, du hast, das sind Texte. Das war mein Fehler. Riyas al-Matun schreibt aber Gedichte, also das sind Prosa-Gedichte. Es ist aber doch etwas Ähnliches, denn auch Riyas al-Matun überschreitet die Realität in seinen Gedichten. Es werden sehr viele Metaphern verwendet und Themen sind natürlich auch der Krieg, die Vertreibung, der Tod, die Hoffnung bzw. die Hoffnungslosigkeit. Und Riyas schreibt auch manchmal noch über die Liebe. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Gedicht ausgesucht, das auch sehr lang ist und das heißt Die Hauptstadt. Und das hast du geschrieben für das City Books Projekt. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist?
مشروع سيتي بوك هو مشروع بلجيكي يسأل بعض الكتاب أن يقيموا لمدة أسبوعين في مدينة ثم يكتبوا عن تجربتهم في تلك المدينة ويقوم بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية ويسأل مذيعين لكي يقوموا بتسجيله وتستطيع الناس أن تقرأوا كآي بوك أو تستمع إليه. قد سألوني كي أكتب عن مدينة إيبر وأقمت فيها لمدة أسبوعين وعن مدينة أنتورب وأقمت فيها لمدة شهر والنص في الأساس كتبته لكي أتتبع ألماس الدم الألماس المسروق أو من أفريقيا الذي يدعم هو بطريقة غير شرعية يدعم الحروب الأهلية ويقومون بتبييضه في مدينة أنتورب في كورن زاوية الماس فذهبت إلى هناك وحاولت أن أتتبع الماس الدم ولكن في تلك السنة كان السوريون يغرقون في البحر المتوسط بكميات كبيرة فانحرفت القصيدة من الماس الدم باتجاه البحر المتوسط وكيف تحول إلى حيوان مفترس يأكل أجساد السوريين.
Ja, das Projekt City Books ist ein belgisches Projekt und es besteht daraus, dass von Seite des Projekts Autoren und Autorinnen 2 Wochen in eine Stadt eingeladen werden und nachdem sie 2 Wochen dann da waren, über diese Stadt auch schreiben. Die Texte werden übersetzt in verschiedenste Sprachen, zum Beispiel Englisch, Holländisch, aber auch Deutsch manchmal. Dann werden sie noch aufgezeichnet, das heißt, man kann sie sich auch als Hörbücher anhören und gleichzeitig auch als E-Books runterladen. Ich habe im Rahmen dieses Projektes über die Stadt Ieper in Belgien geschrieben, wo ich mich 2 Wochen aufgehalten habe und auch über Antwerpen, wo ich versucht habe, den Weg der Blutdiamanten nachzuverfolgen, aufgrund derer auf illegale Art und Weise in afrikanischen Ländern Kriege unterstützt oder auch angefacht werden. Und diese Blutdiamanten werden dann in Antwerpen sozusagen weiß gewaschen. Eigentlich wollte ich sozusagen eben darüber schreiben, dann war das aber gerade eine Zeit, in der die Lage in Syrien immer schlimmer geworden ist, in der Syrien sozusagen im Blut versunken ist. Und deswegen ist der Text dann am Ende eher ein Text zu großen Teilen geworden über die Lage der Syrerinnen, über dieses Tier, der Krieg, dieses Tier, nicht, Entschuldigung, das Mittelmeer, dieses Tier, so wie der Text auch heißt, der die Syrerinnen und Syrer verschluckt bzw. frisst.
Magst du lesen?
الفيزياء لعنة الله على الفيزياء لماذا يغرق المهاجرون وبعد أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة يطفون فوق وجه الماء لماذا لا يحدث العكس لماذا لا يطفو الإنسان حين يكون حيا ويغرق حين يموت
Die Hauptstadt. Du beschuldigst dich, mich in dein... Entschuldigung. Du beschuldigst mich, in meinen Gedichten nicht objektiv zu sein. Gut, ich war mein ganzes Leben lang nicht objektiv. Ich war immer parteiisch und messe mit zweierlei Maß. Ich habe Partei ergriffen für Schwarze gegen Rassismus, für den Widerstand gegen die Besatzer, für die Milizen gegen die Armeen. Ich habe Partei ergriffen für die Indianer gegen den weißen Mann, für die Juden gegen die Nazis, für die Palästinenser gegen die Israelis, für die Immigranten gegen die Neonazis, für die Zigeuner gegen die Grenzen, für die Einheimischen gegen die Kolonisatoren, für die Wissenschaft gegen die Religion, für die Vergangenheit, für die Gegenwart gegen die Vergangenheit, für den Feminismus gegen das Patriarchat, für die Frauen gegen die Männer, für dich gegen andere Frauen, für Kafka gegen die Routine, für die Poesie gegen die Physik. Physik. Diese gottverdammte Physik. Warum ertrinken die Flüchtlinge und warum treiben sie auf der Wasseroberfläche, nachdem sie ihren letzten Atemzug getan haben? Warum passiert nicht das Gegenteil? Warum treibt der Mensch nicht auf der Wasseroberfläche, wenn er lebt, und geht unter, wenn er tot ist? Gut, lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Bücher sind Gräber für Gedichte. Häuser sind Zementzelte. Hunde sind Wölfe, die die Unterwürfigkeit akzeptiert haben. Der Gebetsteppich erinnert mich an den fliegenden Teppich. Mein Zimmer hat sich in deine grünen Schuhe verliebt. Ich ertrinke in dir wie die Syrer im Meer. Oh Gott, sieh dir an, was der Krieg aus uns gemacht hat. In meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich eines Tages in einem Gedicht schreiben werde, ich ertrinke in dir wie die Syrer im Meer. Jede Granate, die auf Damaskus fällt, zerfetzt eine Seite aus einem Buch von Descartes. Als wir geboren wurden, war das Leben farbig und die Fotos waren schwarz-weiß. Heute sind die Fotos farbig und das Leben ist schwarz-weiß. Der Wolf ist ein Tier, was bei dir in etwa jedem zweiten Gedicht vorkommt. Was für eine Beziehung zum Wolf hast du?
أنا أعتقد أنه نحن كهوموسابيان لم يستطع التطور الإيفولوشن أن يرتقي فينا خلال 5000 سنة الأخيرة عن الوحش الذي في داخلنا ولذلك نستطيع كما تقول حنا أرنت أن نتحول إلى مجرمين في أي لحظة وأخرى فهي حاولت في كتابها عن محاكمة آيخمان أن تقول أنه لم يكن شيطانا أو لم يكن أسوأ منا ولكن السلطة هي التي كانت سيئة وأنا بعد أن قرأت حنا أرنت تأكدت أن هناك وحش في داخلنا بري هو الذي يجعلنا نغض الطرف الآن عما يجري مثلا في سوريا كان الكثير من الأوروبيين يقولون لم نكن نعرف ماذا جرى لليهود وكنت أصدقهم. الآن بت متأكدا أنهم كاذبون لأنهم يرون ما يحدث في سوريا ويبقون صامتين. الذئب هو الوجه الآخر البري، ليس بالضرورة أن يكون السيء ولكن البري الوحشي في داخلنا. وبصراحة شديدة أنا معجب جدا بحرية الذئب وحتى في الجانب العنيف فيه. لا أستطيع تماما أن أفهم شعري، لأنني في اليوم الذي سوف أفهم فيه شعري سأتوقف عن الكتابة، ولكن أستطيع أن أفهم ما كتبت بعد مرور 5 إلى 6 سنوات، لأن اللاشعور مع كثرة الأحلام والتفاسير من الأصدقاء أبدأ أستوعب ما هي الرموز التي كتبتها. فأنا أتوقع خلال 2 أو 3 سنوات سوف أستطيع أن أمسك ما هو الذئب في قصائدي.
Also ich persönlich denke, dass wir als Menschen, als Homo sapiens nicht und das trotz aller Evolution nicht so weit gekommen sind, dass wir das Monster in uns absolut überwinden konnten. Ich denke da zum Beispiel an Hannah Arendt und denke, dass wir jederzeit oder dass jederzeit der Verbrecher in uns herausbrechen könnte. Sie hatte ja über den Eichmann-Prozess geschrieben, dass sie nicht sah, dass er schlimmer war als wir in Bezug auf damals, sondern dass es die Regierung war und die Autoritäten, die schlecht waren. Und so denke auch ich eben, dass wir alle ein Monster in uns haben. Und auch wenn sich das nur darin ausdrückt, dass wir zum Beispiel ignorieren und wegsehen in Bezug auf das, was in Syrien derzeit passiert. Ich habe früher öfter gehört, in Europa auch, dass es viele Leute gegeben hat, die angeblich nicht gewusst haben, was mit den Juden passiert ist. Und früher habe ich es geglaubt. Jetzt weiß ich aber, dass das nicht stimmt. Und wenn ich über das Monster in uns spreche, dann meine ich nicht immer unbedingt etwas Abartiges oder sehr Schlechtes, sondern manchmal auch vielleicht eher etwas Wildes. Und diesbezüglich, was den Wolf angeht, kann ich auch sagen, dass ich die Freiheit, die der Wolf lebt, sehr bewundere. Ich kann aber auf der anderen Seite nicht genau erklären, was der Wolf für mich darstellt. Wenn ich etwas schreibe, dann kann ich das nicht immer sofort sozusagen reflektieren. Erst im Verlauf der Zeit kann ich durch Träume oder Gespräche, zum Beispiel mit Freunden, und vieles, was auf mich einfließt, kann ich dann so vielleicht nach 2, 3 Jahren verstehen, was der Wolf für mich in diesen Gedichten genau repräsentiert, was die Bedeutung ist.
Hamid, du hast viele Lesungen mittlerweile gemacht in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Bist viel in Kontakt gekommen. Du hast ein neues Lesepublikum bekommen, ein deutsches. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du das Gefühl hast, du sprichst gegen eine Wand, oder hören dir die Menschen zu und bist du sozusagen auch ein Botschafter oder fühlst du dich auch als ein Botschafter für das, was du sagen willst?
خلال القراءات مع الجمهور الألماني أكتشف أشياء من خلال النصوص، من خلال ردود أفعال الجمهور، يعني وأكتشف بنفس الوقت أن الجمهور الألماني يريد أن يفهم ما هي الحالة، يريد أن يفهم ما هو شعور اللاجئ، ما هو شعور الهارب من الحرب، يريد أن يعرف كيف يعيش اللاجئ القادم من بلاد بعيدة في هذا العالم الجديد. فلذلك أشعر في بأغلب الأوقات بقناة تواصل مع الجمهور، لأنهم ببساطة يأخذون النص ويتخيلون ويحولون الصور إلى فيلم يشاهدونه أمامهم. وأعتقد بنفس الوقت أن الأدب هو رسالة، هو رسالة ليستطيع المقابل أن يفهم ماذا يمر به الإنسان الآخر. السؤال إذا كان الأدب سوف يستطيع أن ينتج رد فعل، هذا سؤال لربما لا يستطيع أحد أن يجيب عنه، لأننا نرى الواقع ونرى استمرار الحرب لمدة 7 سنوات. لكن على الأقل يتناولون النص ويتناولون الصور ثم يذهبون بعيدا ليفكروا بهذا الشخص الذي يعيش الحرب ويهرب منها فقط للمشاركة ومن باب الفضول. لكن كنت أتمنى إذا كان الأدب هو رسالة، أتمنى أن يأخذ النص على سبب ويشكل سبب رد فعل في نفس الوقت.
Also bei meinen Lesungen mit dem deutschsprachigen Publikum, da bemerke ich immer wieder, dass es auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit dem Text gibt und natürlich auch Reaktionen von Seiten des deutschen Publikums. Und zwar insofern, dass man merkt, dass das deutschsprachige Publikum verstehen möchte, was da vor sich geht, verstehen möchte, wie zum Beispiel Geflüchtete sich fühlen und leben, was da im Krieg passiert ist, wie die Menschen, die hierher geflüchtet sind, gelebt haben. Das heißt, es gibt im Grunde immer Kommunikation mit dem Publikum. Ich hoffe, dass das, was ich vorlese, dann für Sie sozusagen ein Film ist, den Sie sich angucken können. Literatur ist meiner Ansicht nach immer auch eine Message an die Leute. Und leider können wir nicht so ganz genau sagen, ob durch die Literatur tatsächlich, wie soll ich sagen, Einfluss genommen werden kann auf das, was im Krieg dann passiert. Also, weil wir die Leute beeinflussen, wie sie darüber denken. Darüber kann man eigentlich keine Antwort geben. Der Krieg läuft jetzt schon seit Ewigkeiten und wir können das einfach nicht sagen. Auf jeden Fall können wir sagen, dass durch die Literatur sich die Leute auseinandersetzen mit den Personen, die flüchten, mit dem Krieg und das vor allem, weil sie Interesse haben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass durch die Auseinandersetzung mit dem Text auch Einfluss genommen werden kann auf die Entwicklung des Krieges.
Dir steht hinten auf dem Buch drauf, Lyrik verändert zwar nicht die Welt, aber sie kann Menschen verändern, die dann die Welt verändern. Hast du die Hoffnung jetzt noch? Das Gegenteil von dem, was Hamid gerade gesagt hat? Du hast selber gesagt, du hast über Ypern geschrieben und den Ersten Weltkrieg und hast gesagt, es wiederholt sich immer alles.
نعم، من تجربتي الشخصية أنا تغيرت بعد أن سمعت قصيدة وأثرت في لدرجة أنني بدأت بكتابة الشعر. أنا مدرك تماما أن الشعر ليس قويا أو ليس مهما عند السياسيين لكي يغيرهم أو يغير الوضع السياسي العام، ولكن هو يؤثر على البشر وبعض البشر يعملون في السياسة أو يتحكمون في الأمور، فأنا مؤمن تماما أنه يستطيع أن يغير البشر والذين هم بدورهم. ولكن لا أريد أن أكون ساذجا أو رومانسيا. أنا أعتقد أن كل إنسان يجب أن يتقن الشيء الذي يقوم به، وهو بداية كل شيء. إن كان الشيء الذي تقوم به ليس لم تقوم به بالشكل الأنسب، فالأحسن أن تتوقف. أنا أخذ الشعر على محمل الجد، وأنا من حسب اطلاعي البسيط من الشباب القليلين في العالم أو المعدودين على الأصابع الذين لا يعملون أي شيء إلا الشعر ويعيشون من شعرهم. هناك كمية كبيرة من الشعراء المشهورين والكبار في العمر يفعلون ذلك، ولكن أن تكون شاعر شاب ولا تقوم بأي عمل آخر، لا تدرس أو لا تكتب نقد أو شيء، فقط من الشعر، وهو تحدي كبير. فأنا مؤمن بالشعر لدرجة أنني لا أقوم بأي شيء آخر، أنا فقط أكتب الشعر، حتى مقال صغير لا أكتب. فلو لم أكن مؤمنا بهذا الشيء لم أكن لأراهن على أن تكون حياتي الاقتصادية مرهونة بما أنا أقوم به. أنا مؤمن فيه حتى أبعد الحدود إن شاء الله. إن شاء الله. أم جودفيل، أنا مؤمن فيه حتى أبعد الحدود، يعني أنا ما أؤمن بالشعر مؤمن. إن شاء الله.
Ja, also ich habe diese Hoffnung und es ist auch meine persönliche Erfahrung, dass die Lyrik Menschen beeinflussen kann. Ich habe mich zum Beispiel selber persönlich verändert, nachdem ich ein Gedicht gehört habe und habe ja dann auch selber angefangen zu schreiben. Was auf jeden Fall klar ist, dass die Lyrik, Poesie hat nicht die Macht, Politik zum Beispiel direkt zu verändern, aber wie ja auch auf dem Buchrücken steht, sie kann Menschen verändern und Menschen arbeiten zum Beispiel in der Politik. Gleichzeitig möchte ich auch nicht naiv oder romantisch sein. Ich denke aber, jeder Mensch kann das, was er macht, beherrschen. Und zwar absolut. Wenn er das nicht tut, dann kann er damit eigentlich auch aufhören. Und für meinen Fall bedeutet das, dass ich die Lyrik bzw. die Poesie absolut ernst nehme. So wie ich das sehe und meinem Einblick nach gibt es nur eine Handvoll junger Lyriker, die wirklich nur Lyrik machen, nur Gedichte schreiben und keine andere weitere Arbeit zum Brotverdienst nachgehen. Das ist also sozusagen eine sehr große Herausforderung, wenn man das so machen möchte. Und ich mache das genauso. Ich schreibe nur Lyrik, ich schreibe nicht mal eigentlich andere Artikel oder sowas. Und wenn ich nicht an mich und auch an die Lyrik glauben würde, dann würde ich es eben so nicht machen. Und ich glaube an mich, soweit wie es nur geht.
Eigentlich wollten wir von jedem der beiden Autoren noch einen kleinen Text lesen. Das schaffen wir nicht. Ich möchte euch aber fragen, angesichts der Situation in Syrien, über die wir am Anfang gesprochen haben, die ich meiner Meinung nach wirklich extrem ist, noch schlimmer als vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Habt ihr noch Worte? Habt ihr noch Worte? Könnt ihr noch was ausdrücken in der jetzigen Situation? Worüber schreibt ihr jetzt? Mit einer Bitte um eine relativ kurze Antwort wegen der Zeit.
بالنسبة إلي ما زال هناك سوريين أحياء. نعم، هناك 5 مليون لاجئ خارج سوريا و11 مليون نازح داخل سوريا ومليونين مفقود، والثقة منهم 600,000 قتيل على يد الأسد، ولكن هناك كمية من الناس الأحياء يجب أن ننقذهم ولا يجب أن يموتوا ولا يجب أن يعاد تدوير أن ريسايكل الأسد لكي يبقى. لقد ثار السوريون عليه عندما لم يكن قد قتل هذه الكمية الضخمة من الناس. الآن وبعد أن قتل هذه الكمية الضخمة من الناس، كيف يمكن أن يقبل به السوريون وهم لم يكونوا يقبلوا به قبل أن يقتل؟ الدكتاتورية يجب أن تذهب بغض النظر عن كل شيء، بغض النظر عن نظرتنا حول الأشياء. يجب على الدكتاتورية أن تنتهي، ويجب على ويجب أن يتمتع الشعب السوري بحرية كما يتمتع فيها باقي دول العالم. يجب أول شيء الدكتاتورية تذهب، ثم نناقش كل شيء.
Naja, noch gibt es Syrerinnen und Syrer, die am Leben sind. Insgesamt gibt es 5 Millionen Syrerinnen und Syrer, die außerhalb des Landes geflüchtet sind und 11 Millionen Binnenflüchtlinge. 2 Millionen Menschen werden vermisst. Insgesamt hat Bashar al-Assad mittlerweile 600.000 Menschen umgebracht. Aber es gibt noch viele, die am Leben sind. Assad muss gehen. Die Revolution gegen ihn brach aus, bevor er irgendjemand getötet hat. Und schon damals musste er weg. Und jetzt, nach all diesem Töten, muss er auf jeden Fall weg. Die Diktatur muss weg, egal wie. Die Syrerinnen und Syrer müssen ihre Freiheit erlangen, wie alle anderen Völker auch. Erste Sache, Diktatur weg, dann können wir über alles andere reden.
بالنسبه لي استطيع الكتابه بعد الان بعد 2014 عن الحرب اريد ان اقود دبابه هذه القصيده عندما كتبتها كانت محاولتي لفهم الحرب ولا اعتقد ان احدا يستطيع ان يفهم ما يحصل في سوريا لذلك 3 أيام من التفكير بجندي يجلس في دبابه كافيه لاخراجي من عقلي أحاول أن أفهم الحياة بعيدا عن سوريا ريثما أستطيع العودة إليها أحاول أن أفهم الحياة حياتي خارج سوريا ريثما أستطيع العودة إليها
أوكي. Also ich persönlich kann seit 2014 nicht mehr über den Krieg schreiben, seit ich möchte einen Panzer fahren geschrieben habe. Keiner versteht, was in Syrien da im Krieg passiert. Und nachdem ich 3 bis 4 Tage darüber nachgedacht habe, wie sich wohl ein Soldat fühlt, der in so einem Panzer sitzt in Syrien, bin ich damit fertig. Und was das Leben außerhalb von Syrien angeht, darüber kann ich dann schreiben und das werde ich verstehen, wenn ich vielleicht wieder nach Syrien zurückkommen kann.
Vielen Dank, Hamid Abud, vielen Dank, Riyas al-Madhun, vielen Dank, Thomas Heine, für die wunderbare Übersetzung. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören, auch wenn es sehr traurig war. Aber wir haben große Literatur gehört, glaube ich. Dankeschön. Die Bücher von Hamid Abud gibt es vorne am Stand, die von Riyas leider nicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.